Es ist Sonntag, so wie heute, nur etwas später in den Abendstunden. Und es ist die erste Woche, der erste Tag in der Woche. Und das ist damals bei den Juden nicht wie heute bei uns ein Ruhetag, wo man sich auf Gott besinnen soll, sondern schon ein Arbeitstag, weil der Sabbat samstags war, dieser Ruhetag. Also ein bisschen anders wie bei uns. Paulus war in Troas und hatte so den letzten Abend vor sich und hatte eine Predigt vorbereitet. Und Eutychus, ein junger Mann, wie es sich so gehört, hat wirklich hart an diesem Tag gearbeitet, lang und schwer, Hitze, warm. Er wollte aber unbedingt Paulus hören, diesen begnadeten Redner. Aber wir wissen auch, und das wusste auch Eutychus, dass Paulus sehr lange predigen kann, reden kann und sehr ausgedehnt. Viele Gläubige versammelten sich an diesem Sonntagabend im Obersaal, zweites Stockwerk von einem größeren Haus. Und der Saal war brechend voll. Und es wurde langsam immer so enger. Auch war der Saal mit vielen Fackeln bestückt und war hell erleuchtet, so dass wirklich jeder den Paulus sehen konnte. Weil es ist immer schön, wenn man den Redner in die Augen gucken kann und ihn wahrnehmen kann und ihn sehen kann. Der Raum heizte sich wohl gut auf. Erstens ist es sowieso warm da, dann die vielen Menschen. Jeder Platz war besetzt. Und diese Fackeln, es war doch bestimmt stickig und warm. Und da beschloss Eutychus, ich habe einen super Platz hinten an der Fensterluke. Ich hau mich auf diese Fensterbank rauf, habe noch so einen schönen Wind im Rücken und bin leicht erhöht und kann Paulus wunderbar sehen. Und so verging nun Stunde um Stunde und die Konzentration von Eutychus wurde aber zunehmend weniger. Und dann geschah, was wir halt aus der Bibel wissen, ein harter Kampf mit dem Schlaf tobte im Innern des Eutychus. Gegen Mitternacht war er dann soweit, er schlief ein, die Muskeln wurden schlapp, konnte die Körperhaltung nicht mehr aufrechterhalten, verlor die Balance, ja, und stürzte vom Schlaf überwältigt aus dem Fenster auf die Gasse und schlug unten auf. Platsch, bums, da lag er. Zutiefst erschrocken liefen die Gläubigen nach unten. Die haben das ja mitgekriegt, es ging ja wie so ein Lauffeuer dann durch den Saal. Und sahen, dass der Abgestürzte reglos am Boden lag. Kein Lebenszeichen mehr, sie hoben ihn auf und keiner konnte ihm mehr helfen. Exitus. Der Tod wurde festgestellt. Auch Paulus lief zu dem Verunglückten. Er ging runter. Er hat jetzt nicht die Haltung gehabt, Mensch, jetzt pennt er doch bei meinen super tollen Reden ein. Was ist das denn? Selber schuld? Könnte ja auch so eine Reaktion gewesen sein. Nein. Paulus lief runter und sah den Mann tot am Boden liegen und handelte sofort, obwohl es gesagt wurde, ja, da ist kein Lebenszeichen mehr da, tat Paulus total das Gegenteil. Inspiriert vom Heiligen Geist legte er sich auf Eutychus und umarmte ihn so, müssen wir vorstellen, der lag da, legt er sich noch drauf, bisschen absurd eigentlich, ne? Normal würde man anfangen zu Herzmassage, gell, Winfried? Ja, wir, ja. Ja, würden wir auch sagen, hallo, nicht mehr da, los geht's, Jungs. Aber er legt sich dann auch drauf, ja, müssen wir sagen, vom medizinischen her, der Thorax wird gequetscht, die Herz, ja. Auge auf Auge, Mund auf Mund, Nase auf Nase, Herz auf Herz und umklammerte ihn. und der Jüngling wurde wieder lebendig. Und Paulus kommentiert es ganz, ganz trocken. Hey Leute, beruhigt euch. Der Junge lebt. Stand auf, ging wieder rauf in den Obersaal zusammen mit den Gläubigen und setzte einfach seine Rede fort. Er sprach dann bis zum frühen Morgen und dann fuhr er wieder los, Next Station. Eutychus wurde dann später in den Saal gebracht. Die Leute sahen, er lebt wirklich. Er war sehr lebendig. Vielleicht haben sie noch ein bisschen was abgewaschen, ne? Oder was zu essen gegeben, was zu trinken gegeben. Ne? Und die Menge war, ja, wirklich überrascht oder zufrieden und sagt, alles gut, alles gut. Eutychus, der eingeschlafen ist. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr solche Situationen auch mal erlebt, egal, ob es jetzt hier im Gottesdienst ist, ich hoffe doch nicht heute bei meiner Predigt, oder bei irgendwelchen Events von der Arbeit, Konzerten, ihr kommt dahin, ihr wollt gern unbedingt was hören, ja, aber habt einen langen, anstrengenden Tag hinter euch und ihr sitzt da und das Nickerchen kommt, die Augendeckel fallen zu. Vor kurzem noch erlebt, ich selber, Maria Prähn war ja vor kurzem in Andernach. Ich wollte unbedingt noch mal hören, was die Dame zu sagen hat. Sie ist ja auch schon hochbetagt und man weiß nie, wann man das letzte noch mal sieht. Und in Afrika ist sie gerade um die Ecke. Und da war solche Situation. Der Saal war brechend voll. Das Jesushaus war brechend voll. Es war stickig, es war schwitzig. Mir ist so die Brühe gelaufen. Ich hatte einen super bewegten Arbeitstag. Ich kann den Eutychus total verstehen. Wie ich das gelesen habe, sagt, ja, Iris, gut, dass du einen Sitzplatz, einen Stuhl gehabt hast. Ich bin nur mal kurz nach vorne geschrubst und nicht aus dem Fenster. Obwohl ich auch am liebsten hinten in der letzten Reihe am Fenster gestanden hätte. Und so wie ich mich kenne, hätte ich mich garantiert auch auf die Bank geschwungen, auf die Fensterbank. War doch cool, sitzt du doch gut. Also zum Nachvollziehen, und ich glaube, da kann jeder heute von uns sagen, vielleicht ist es für jeden bei uns mal so ein Einnicken, ein kurz wegtreten bei irgendwelchen, ja, Predigten, Ansagen, wie auch immer. Aber was will denn genau uns diese Bibelstelle sagen? Das Leben kann uns müde machen. Ja. Wir müssen viel arbeiten, weil egal wie die Arbeit aussieht, sind beschäftigt und das macht müde. Und wenn man halt den ganzen Tag on stage war, je nachdem, ist abends irgendwann mal das Akku leer. Ja. Oder der Sonntag, der für uns ein Tag ist, für frei, da freut man sich mal auf vielleicht länger schlafen. Ja, aber wir gehen ja in die Gemeinde, wie Eutychus. Wir wollen das Wort Gottes hören. Und manchmal sitzen wir da und bekommen es gar nicht so richtig mit, obwohl wir psychisch, physisch anwesend sind. Und vielleicht ringen wir auch innerlich mal mit dem Schlaf. Oder wir haben andere Gedanken, ja, die uns nicht loslassen. Wir wollen das Wort Gottes hören, wir wollen uns auf Gott konzentrieren, wir wollen den Lobpreis folgen. Aber irgendwie ist was passiert, es geht einfach nicht. Und wir kriegen das Wesentliche gar nicht mit, was in diesem Gottesdienst gesagt werden soll von Gott. Weil Gott will uns im Gottesdienst dienen, nicht wir dienen ihm, sondern er. Eine andere Perspektive, Gottesdienst, Gott dient den Menschen, auch im Gottesdienst oder vielleicht besonders im Gottesdienst. Wir haben ja hier einen Beweis, er hat ja gedient durch Paulus, dem Eutychus. Und wie ist das mit dem eingeschlafenen Jüngling? Aus dem eingeschlafenen Jüngling wurde ein fallender Junge und der Fall führte ihn zum Tod. Schon krass. Und das im Gottesdienst. Da denkt man, da ist man doch safe, oder? Da kann doch sowas nicht passieren. Aber wir hatten es schon hier unter unseren Reihen. Reinhold. Ja, während der Predigt ist er raus und sagt, mir ist nicht gut, und Richtung Herzinfarkt war damals, wo er die Stents gesetzt bekommen hat. Wir hatten das selber hier, also. Aber es geht hauptsächlich nicht, dass da nichts passieren kann im Gottesdienst oder das, was passiert. Es geht mir hauptsächlich ums Einschlafen. Wir Christen werden manchmal müde. Wir Christen sind manchmal schlapp. Wir schlafen auch ein und können dann wie Eutychus zu Fall kommen. Das betrifft Einzelne sowie auch Gemeinden. Und wenn wir geistlich einschlafen, verlieren wir auch die Kontrolle über geistliches Wachstum. Wir bekommen dann in dem Moment nicht mit, was der Heilige Geist vielleicht uns sagen möchte. Wir verpassen sozusagen das Reden Gottes, speziell für unsere Gemeinden, speziell für uns, für dich und mich. Wir verpassen dann sozusagen das wahre Leben, die spezielle Wegführung, die Gott dir vielleicht heute Morgen geben möchte. Und wo das Wachen und das Beten fehlt, man sozusagen da einschläft, kann Schlimmeres sich ereignen oder eindringen. Wir haben heute Morgen kurz für Israel gebetet, werden nachher noch etwas speziell dazu sagen. Es ist wichtig, wachen und beten. Das sagt die Bibel uns schon in den Versen in Markus 14, 38, ein berühmter Bibelvers, den kennen wir alle. Und wer es noch nicht gehört hat, der lernt ihn jetzt kennen. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Eutychus. Geist ist willig. Ich kann noch mal sagen, ihres Geist ist willig. Aber manchmal ist mein Fleisch auch schwach. Und ich bin müde und kann einfach nicht mehr. So wie Eutychus. Und ich glaube, da kann jeder hier den Finger heben. Ja? Wir sitzen da, lesen die Bibel. Knockout, weggefallen, eingeschlafen. Ich meine, den Seinen gibt der Herr im Schlaf. Das tröstet mich dann immer so ein bisschen. 1. Petrus 5, 8 steht auch da, das ist ein ganz bekannter Bibelvers. Seid wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Jetzt ganz aktuell in der Israel-Situation. Heute noch alles easy peasy, ganz normal. Ich meine, Israel wird immer durch den Gazastreifen mal angegriffen. Und dann wumms. Da kommt auf einmal so eine Ladung. Ja. Vielleicht waren manche vorbereitet, weil der Herr bereitet vor. Er sagt, seinen Freunden wird er vorher sagen, was geschieht. Das steht in seinem Wort so da. Und vielleicht hat es so knallhart getroffen, dieser Raketenabwurf. Aber dafür dürfen wir auch beten. Wir sollen für Israel beten und es segnen. Und dann frage ich jetzt mal ganz speziell für uns heute und morgen hier, wo befindet sich in unserem Glaubensleben ein geistlicher Schlaf, der die Gefahr mit sich bringt oder die Gefahr in sich birgt, dass wir eventuell abstürzen können oder in Sünde fallen können? Geraten wir, wenn wir schläfrig sind, in einen Zustand des Anführungszeichen Todes, geistlich nicht mehr wachsen, Stillstand oder vielleicht lau werden? Und wir wissen, was die Bibel dazu sagt. Wir wissen, dass solche Menschen nicht so reichlich gesegnet werden können vom Herrn und solche Gemeinden. Das nehmen wir in der Offenbarung den Sendschreiben wahr in 3,14. Und dann ist das neue Leben, was Christus uns geschenkt hat durch seinen Tod, nicht mehr wahrnehmbar. Wir wissen, dass wir es haben, Weil wir Gottes Wort vertrauen, Gottes Kinder sind, Gott unser Vater ist, wir das neue Leben bekommen haben. Aber es ist nicht mehr wahrnehmbar. Wahrnehmbar für die Menschen in unserem Umfeld. Wahrnehmbar im Bereich, wo wir tätig sind. Und das will davon uns keiner. Also ich möchte es nicht. Und trotzdem passiert es mir. Und diese Gefahr ist da. Diese Gefahr ist da. Wir machen uns das wohl noch immer bewusst. Oh, ich bin heute zu müde zum Beten. Ich mache das morgen. Vielleicht wäre das Gebet von heute wichtig, dass morgen irgendwelche Gefahr schon abwenden kann. Ist so unbedarft, wie Eutychus einfach sagt, oh, ich setze mich jetzt auf dieses Fensterbrett. War eine Top-Idee. Aber er hat die Gefahr dahinter nicht gesehen. Er hat einfach nicht wahrgenommen, dass er runterstürzen kann. Und so ist das bei uns auch, wenn wir nicht beten und wachsam sind. Eutychus wollte doch bestimmt nicht aus dem Fenster stürzen. Er wollte doch Gottes Wort hören. Sonst wäre er doch gar nicht gekommen, so wie wir heute Morgen. Ich möchte nur bewusst machen, dass wir alle der Gefahr erliegen können, so wie Eutychus, aus dem Fenster zu fallen und das wahre Leben vielleicht dann verpassen. Aber wir wissen ja, es ist gut ausgegangen, ne? Und das liebe ich so bei unserem Herrn, dass er uns nicht in der Misere drin lässt, wenn uns sowas passiert. Auch Eutychus nicht. Da war ja Paulus. Wie reagierte Paulus? Eben schon gesagt, er rannte auf die Straße, weil er nicht akzeptieren wollte, dass dieser junge Kerl in dem Zustand blieb, wie er da lag. Und geistlich war Paulus total wach. Obwohl es schon mega spät in der Nacht war und obwohl er schon eine lange Anreise hatte, ja. Er war geistlich gesehen total wach. Und das ist ein erstrebenswerter Zustand, den ich mir für mich persönlich wünsche und jeden Einzelnen hier und auch für unsere Gemeinde oder für die Gemeinden in unserem Umfeld und wir kennen. Paulus reagierte so richtig. Ich sage jetzt mal cool, ist vielleicht ein falscher Ausdruck, mir fällt momentan kein anderes Wort ein. Oder souverän, wahrscheinlich eher besser treffend. Er sah den Jungen tot am Boden liegen und ich glaube, in dem Moment, weil er so geistlich wach war, hörte er die Anweisung des Heiligen Geistes. Er hörte, was er machen sollte und das muss so klar gewesen sein. Er wollte sich bestimmt nicht zum Affen machen. Ne? Oh, was macht der denn da? Ne? Dann hätten diejenigen, die gegen Paulus sind, ja wieder was gegen ihn in der Hand gehabt. Ja? Er hörte die Anweisung des Heiligen Geistes, legte sich auf den Jungen und betete. Und die Kraft Gottes, ist nicht Paulus, der geheilt hat oder Tote auferweckt hat, die Kraft Gottes holte Eutychus wieder ins Leben zurück. Das Leben hat gesiegt. Und das war vielleicht auch nur möglich, weil Paulus die Bibelstelle aus dem Alten Testament kannte, wo sich Elia und Elisa auch schon mal auf tote Jungs gelegt hatten und diese durch die Kraft und die Macht Gottes wieder ins Leben zurückgeholt haben. Lies mal nach in Könige, da steht's drin. Und wenn er diese Bibel kannte und der Heilige Geist ihm inspirierte, hey, da war doch diese Bibelstelle so und so, wusste er sofort, was er zu tun hat. Er war schon geistlich reif. Wie toll wäre es in unserem Leben, wenn der Heilige Geist uns an bestimmte Bibelstellen erinnert, wo wir wissen, hundertprozentig richtig, hundertprozentig korrekt, hundertprozentig wahr, kann ich machen. Wow. Da gibt es kein Zögern. Ey, ich weiß nicht, ey, Mensch, klappt das nicht, mache ich mich zum Deppen oder so. Nee, weil da stehst du auf dem Wort Gottes, du stehst auf dem Felsen und du weißt, was du zu tun hast. Ohne Wenn und Aber. Und so war es bei Paulus. Er befolgte den Auftrag, weil er genau wusste, es war richtig. Ich mache hier keinen Fehler. Es ist 100%. Und Gott konnte so durch ihn wirken. Und das hatte auch Folgen für Eutychus. Der hatte Glück gehabt in dem Moment. Sein Leben war nicht vorbei. Im Gegenteil, er hat ein neues Leben geschenkt bekommen. Und ich glaube, dieses neue Leben hat bestimmt, wir hören nicht viel darüber, eine ganz andere oder eine bessere Qualität bekommen. Es wurde schon schwer, den Fokus auf Eutychus gesetzt. Ne? Oh, das hast du jetzt erlebt. Wow, warst du vielleicht in der Hölle? Was hast du gesehen? Hast du Engel gesehen? Nichts. Es wurde gar nicht so protegiert. Sonst wäre vielleicht nachher Stolz in dem Jüngling hochgekommen. Ey, ich bin unsterblich. Ja. Nee, ich glaube, es ging ganz, ganz tief von Eutychus. Er hat eine Erfahrung gemacht, ganz tiefe persönliche Erfahrung mit Gott und hat ein neues Leben geschenkt bekommen. Eutychus hat Glück gehabt und das ist auch sein Name. Er heißt der Glückliche. Und hier sitzen ganz viele Eutychusse. Oder die das hören, sind Eutychusse. Wenn du weißt, dass du gerettet bist durch Jesus Christus, dann bist du der Glückliche oder die Glückliche. Weil Gott hat uns ein neues Leben geschenkt. Wir waren geistlich tot und sind lebendig geworden durch den Geist jetzt in uns. Und haben ein neues Leben bekommen. Halleluja. Und dafür hat Jesus ja gesorgt am Kreuz. Dafür ist er gestorben, damit wir gerettet wurden. So wie er Eutychus vom Tod gerettet hat, ganz praktisch. Und das ist das Wichtigste, finde ich, für uns Christen, dass wir wissen, der Tod hat keine Macht mehr. Wir müssen zwar manche Tode in unserem Leben sterben, im geistlichen Reifeprozess müssen wir einiges hinter uns lassen, was uns geprägt hat oder uns anhängt. Vergebung, Buße, Liebe, Freude, die Erfüllung des Geistes mit den Früchten. Und wir müssen auch manchmal manches Elend aushalten. Ja, das ist uns nicht gestrichen worden. Ist halt mal so, ist Fakt. Aber das Wichtigste ist, dass wir wissen, wir sind errettet, egal was passiert und was in unserem Leben noch kommt. Wenn wir die Hand Gottes nicht loslassen und er hält sie uns immer hin, wird uns da in dieser Hinsicht nichts passieren. Jesus hat uns dieses ewige Leben geschenkt und wir werden mit ihm die Ewigkeit verbringen. Das ist fest, weil er unser Retter ist. Er hat uns aufgeweckt vom geistlichen Tod. Und so ähnlich ist es auch heute Morgen hier. Es ist eine kleine Kirchengemeinde gewesen, wo die Versammlung war. Zwar war der Saal proppevoll. Ich meine, hier passen noch ein bisschen mehr Leute rein und die werden dann irgendwann auch kommen. Aber an diesem Sonntagabend waren 30 bis 40 Menschen versammelt. Auch so groß wie unsere Gemeinde. Und die mächtige Kraft Gottes ist ebenso gegenwärtig dort gewesen und wirksam wie damals bei den großen Propheten Elias und Elia. Und so ist er doch hier bei uns. Gott ist da, wo Menschen unter seinem Namen sich versammeln. Der Herr ist mitten unter uns. Wir haben es eben schon im Lobpreis gehört. Und ob du es fühlst oder nicht, das ist vollkommen egal. Mit den Gefühlen ist das eh immer manchmal so eine Sache. Es reicht, dass du weißt, ja, es ist so. Und dass du tief im Herzen glaubst, weil sein Wort es gesagt hat. Das ist die Basis, das ist der Fels, sein Wort. Ja, Gott hat das so gesagt. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter euch. Und er ist hier. Rechnen wir noch damit? dass der Herr unter uns wirkt und sein Leben in uns hervorbringt, wie das Leben neu in Eutychus? Oder sitzen wir hier manchmal nur unsere Pflicht, christliche Pflichtzeit ab? Oh, sonntags gehen wir in den Gottesdienst, das ist so, da habe ich mich dran gewöhnt. Ich bin jetzt ein bisschen provokant. Und erwarten vielleicht gar nichts mehr. Wir wollen Gott dienen, ihm Loblieder singen, Gebete zum Himmel aufsteigen lassen wie Weihrauch. Alles gut, prima. Aber Gott will uns dienen, dazu ist der Herr gekommen. Er ist gekommen, um uns zu dienen, sonst hätte er den Jüngern nicht die Füße gewaschen. Er hat gesagt, ich will euch dienen. Und so will er uns auch heute im Gottesdienst, in den Gottesdiensten, in den Versammlungen, wo wir sind als Christen, zu Hause oder wenn wir uns treffen, gehen spazieren, da ist er mitten unter uns. Da will er uns dienen. Das ist eine Charaktereigenschaft von Gott. Rechnen wir damit? Oder haben wir diesen Gedanken irgendwo ganz weit im Hirnregal platziert? Und wenn das passiert, dann fallen wir vielleicht schon ein bisschen aus dem Fenster. Was heißt bisschen? Dann fallen wir aus dem Fenster, wenn wir mit Gottes Wirken nicht mehr rechnen. Ich will Gottes Wort hören. Ich will nicht, dass meine Gedanken abschweifen. Ich will das gepredigte Wort, ob es hier in der Predigt ist oder zu Hause in einer Online-Predigt oder in einem Buch, das ich lese, ich will, dass es in mir wirkt und dass es sich ausbreitet. Und manchmal kann ich einfach nicht, weil ich begrenzt bin. Aber der Heilige Geist kann. Der kann. Mir was wirklich wichtig ist, sag ich, Heiliger Geist, ich möchte das jetzt und du siehst meine Umstände und es sieht so aus, dass ich gleich wegnicke. Aber ich will. Hilf mir. Und er tut's. Und manchmal lese ich dir wirklich das super Wichtige, was ich vielleicht gar nicht mitgekriegt habe und danach kann ich dann auch einschlafen. Aber das habe ich mitbekommen und das ist auch dann in meinem Hirn drin. Und es wirkt dann auch. Paulus machte kein großes Aufsehen über dieses Wunder. Er wollte nicht, dass man ihn lobt, ihn preist, ihn glorifiziert oder ihn hypt. Nö. Er wollte daraus auch keinen Spektakel machen. Ja? Ohne viel Lärm, Tamtam, Unruhe. Er hat seinen Job gemacht und wollte wieder rauf in den Obersaal. Paulus wusste, der Heilige Geist liebt es, in der Ruhe und in der Stille zu wirken, ohne viel Tamtam, wie eben schon ausgeführt. Und das wusste Paulus. Er war wirklich so demütig, er hat gelernt auch. Ne? Wenn wir am Anfang mal Paulus sehen, wow. Und geistlich sehr weise. Und er gab Gott die Ehre, indem er sein Wort verkündet und den Gottesdienst weiterführte. Ohne Wenn und Aber. Und in dem Moment, wo Paulus wieder rauf ist, wurden alle Gedanken, auch die sind ja Paulus gefolgt, die Menschen, die da waren, ja, wieder auf den Herrn fokussiert. Auf sein Wort, auf das Tun, was Paulus mit ihm erlebt hat, auf die Lehre. Und das brauchten dort alle Menschen. Ja, so wie wir heute auch. Und wenn uns manche Beweggründe oder Beschlüsse Gottes verborgen sind oder wir sie nicht verstehen, so bleiben wir trotzdem am Wort hängen und vertrauen diesem Wort. Wenn wir es nicht tun, werden wir fallen. Früher oder später werden wir fallen. Gottes Wort hat viel Kraft. Wir wissen es. Es ist mächtig. Es ist wegweisend, hoffnunggebend. Tröstend und auferbauend, liebevoll, lebensspendend, wunderwirkend, Heilung bringend und korrigierend und sündenvergebend. Und da könnte ich jetzt noch und hinsetzen. Aber Gottes Wort ist Fakt. Es bringt Leben, es rettet vom Tod. Und da wir alle noch nicht so perfekt sind, sitzen wir erst im Himmel, ist meine Frage heute Morgen an uns alle: Wo ist denn dein persönlicher Fenstersturz heute Morgen? Was bringt dich in Anführungszeichen zum Einschlafen oder zu Fall? Und da der Herr heute Morgen hier ist und er uns gut tun will und uns dienen will, wenn wir gleich eine Zeit haben, es dem Herrn zu bringen, sag es ihm, wo dein Fenstersturz ist. Und tu es heute, jetzt in dieser kleinen stillen Zeit nachher, jeder auf seinem Platz. Jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt ist die Zeit dafür. Verschieb es nicht. Die Schieberitis ist eine schlimme Krankheit. Ja. Sie lähmt irgendwann, weil es in Vergessenheit kommt. Und ich bin überzeugt, dass der Herr dich freisetzen möchte, damit sein Leben in dir, in uns, in mir immer mehr Gestalt annimmt und dass du mehr und mehr zum Jesusmenschen wirst, ihm immer ähnlicher wirst. Und das will er haben, dass wir ihm immer mehr ähnlich sind, ein Abbild Gottes sind. Das steht in der Bibel. Und dann wird die Welt erkennen, wie gut Gott ist, dass wir das Licht sind. Ich lade jetzt ein, ich bete jetzt und dann nehmen wir uns eine Zeit, um unseren persönlichen Fenstersturz zu bearbeiten.